Es ging mir so. Schau mir einen Livestream an, ich sage jetzt den Prediger nicht, und er ging durch die Reihen und betete für die Leute, die dort saßen mit unterschiedlichen Krankheiten. Mit einem Mal guckte er direkt in die Kamera und sagte, und auch für dich gilt das heute, auch wenn du im Bett liegst. Das traf genau meine Situation. Woher konnte er das wissen? Und deshalb, ob nun hier in der Gegenwart, und das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes zu sein. Und wehe, wenn ihr jetzt nur so da sitzt. Wir sitzen mal hier so ganz skeptisch und kritisch. Wir wollen mal sehen, was der für ein Wort Gottes bringt. Letztes Mal von Harald haben wir gehört, das hat ihn beschäftigt, die ganze Woche hindurch. Aber ob du da mithalten kannst. Erstmal ganz herzlich willkommen. Ich habe schon gesagt, die Gemeinschaft der Heiligen und Geliebten beginnt an der Tür, beginnt im Lobpreis. Und dann, was Frauen immer so wichtig finden, hinterher, ach, ich habe mich noch so lange unterhalten, das war wieder so gut. Während wir nun gerade vielleicht noch festgestellt haben, der Termin platzt nicht, sondern den kannst du wahrnehmen. Und ja, nächste Woche, denk dran, da musst du noch organisieren. Da ist eine andere Kommunikationsebene. Und das ist gut. Manchmal sind es Gebete, die bis zu den Tränen führen, weil die Herzen bewegt werden. Und dann geht man gesegnet aus diesem Gottesdienst raus. Und das wünsche ich. Und das, Entschuldigung, die Predigt nur ein Element. Ich vermisse eure Zeugnisse. Galater 6, Vers 6. Ich glaube, ich liege da richtig. Das habe ich zum letzten Mal vor etlichen Jahren zitiert. Und ich habe auch kein Lesezeichen drin. Das ist also live heute Morgen. Mal schauen, ob das noch so stimmt. Es war da eine Aussage, die hat mich begeistert. Der aber unterrichtet wird mit dem Wort. Und ich darf mal fragen, wer wird heute mit dem Wort Gottes unterrichtet? Handzeichen. Wer hat abgeschaltet auf einer anderen Wellenlänge und sagt, nee, ich muss hier sitzen wegen meiner Kinder, wegen meiner Frau oder weil ich warte aufs Mittagessen und hier ist warm. Nein, der unterrichtet wird mit dem Wort, ja, das seid ihr doch dann gerade eben. Der teile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Und ich erdreiste mich hier heute Morgen, euch im Wort Gottes zu unterrichten. Eigentlich dürfte ich mich jetzt hinsetzen, denn der unterrichtet wird im Wort, teile allerlei Gutes mit dem, der ihn unterrichtet. Das heißt, das ist auch für mich eine Ermutigung, wenn einer jetzt hier aufsteht und sagt, wenn du mir die Gelegenheit gibst, dann will ich dir berichten, was ich diese Woche mit dem Herrn Jesus erlebt habe. Na klar, ich berichte jetzt auch heute Morgen von Erlebnissen, die liegen 20, 30 Jahre zurück. Aber schön ist es, wenn es ein frisches, lebendiges Zeugnis ist, was du mit deinem Herrn erlebt hast. So viel dazu zu dieser Erwartungshaltung. Ich kenne mich ja selber, ich komme in meine eigene Gemeinde, sitze da und sage, na, da bin ich ja mal gespannt, was da heute so rüberwächst. Hallo, jeder Einzelne von uns ist gefragt, sich einzubringen, ein Segen zu sein. Für deinen Nächsten, dass du fast schon vorbereitet zu Hause sagst, Herr, wen führst du mir heute über den Weg, wen darf ich ein mutmachendes Wort sagen? Wir haben bei uns eine über 80-Jährige. Wir haben ja eine Jugendstunde für Ältere. Von dem Jugendleiter für Ältere, ihr kennt ihn, er kommt auch zu euch, vielleicht sogar nächste Woche. Und da ist die Schwester immer so im Feuer, so in der Freude und hat oft für die Besucher ein Wort Gottes. Lässt sie sich vom Herrn zeigen und spricht es diesem einzelnen Besucher, dem Bruder oder der Schwester zu. Finde ich hammerstark. Das kennen wir gar nicht. Wir sind in der Konsumentenhaltung. Da bin ich sehr kritisch. Hoffentlich ist da nicht irgendwo dann wieder eine Manipulation dabei. Da bin ich dagegen. Und wir sitzen dann abwartend. Aber von Gott her sollen wir wirklich heute Morgen auch offen sein vor ihm und prüft alles. Das bleibt auch bestehen. Aber das Gute bitte, nehmt mit nach Hause. Also so viel mal zur, Einleitungsveränderung, dass man sagt, Mensch, ist denn jemand hier, der etwas Großartiges erlebt hat und ich hoffe schon beim Reingehen, dass er gleich auf dich oder auf Harald oder wer auch immer die Einleitung macht, zukommt und sagt, ich habe wieder was erlebt. Ja, Moment, sagt dann Andreas, das geht nicht. Wir haben heute nur 3 Zeugnismöglichkeiten. Du bist jetzt der 4. Wäre das nicht schön? Das ist Gemeinde des lebendigen Gottes. Ja, warum? Weil du etwas aus dem Alltag mitbringst. Weil du in der Gemeinschaft mit Gott im Alltag erlebst, wie Gott wirkt. Ich habe gerade diese Zeugnisse gehört, jetzt von ich sage es ja einem Prediger, der jetzt wahrscheinlich in Kürze auch wieder zu uns kommt und ich will ihm nicht vorgreifen, über welche Umwege er an Menschen geriet, wo er im Leben nie auf die gestoßen wäre. Aber die Umstände waren aus meiner Sicht nicht erfreulich. Und er sieht sie heute so und sagt, Gott hat mich dahin geführt, die Begegnung geschenkt. Mein Thema heute Morgen, da wartet ihr ja nun schon 10 Minuten drauf, heißt nämlich von Gott geführt, aber anders als wir dachten. Darf ich mal fragen, wer hat sowas schon erlebt? Anders als wir dachten? Das hat sich nicht so erfüllt, die Erwartungen, die wir in Gott, unserem Herrn, unserem Freund, Jesus Christus hinein investiert haben. Und da kommen dann uns schon Zweifel. Wo ist der Gott der Liebe? Ist er überhaupt für mich noch da? Hat er den oder die nicht lieber als mich? Und wir fangen an, vielleicht sogar zu rebellieren und sagen, wenn das sich nicht ändert, dann gehe ich erstmal in die zweite Reihe. Nein, dann ziehe ich mich zurück. Nein, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Von Gott geführt, anders als wir dachten. Warum läuft manches quer? Warum nicht immer in unserem Sinne? Oder vielleicht haben wir vergessen, dass Gott auch Pläne mit unserem Leben hat. Und das ist die Frage, ob wir sein Herz kennen. Die entscheidende Frage ist, hast du Gottes Temperatur, seine Sympathie? Ja, ich drücke es mit dem Wort Liebe aus, was so abgegriffen ist, aber seine Liebe ist eine wahre, eine reine Liebe. Ohne Begierde, ohne Hintergedanken. Wenn ich investiere, was kriege ich dafür? Diese Liebe, die bereit war, sein liebstes Herz zu geben. Kommen wir dem Evangelium näher? Sein liebstes Herz zu geben, dann fällt uns ein, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich könnte mir schon eine kritische Frage vorstellen und ich habe ehrlich gesagt auch in der Konkordanz gegoogelt. Ich sage, Herz Gottes? Kennst du etwas über das Herz Gottes? Mal eine Frage. Steht da etwas drin? Du erlebst es aus seinen Empfindungen. Nächste Frage, hat Gott Gefühle? Aber ja. Lacht Gott? Ja, das steht drin. Psalm 2, richtig? Ja. Er lacht über seine Feinde. Schadenfreude hat er auch noch. Nein, ich könnte es mir auch so denken. Und gleichzeitig steht im Propheten, ich meine, es ist Jeremia oder Hesekiel, meine Augen fließen über vor Tränen. Die Frage auf einem Einsatz fragte mich ein Bruder, weißt du, dass Gott weint? Ich sage, naja, es wird nicht sentimental. Nicht auf die menschliche Ebene runterziehen. Nur dir hat er die Gefühle gegeben, dass du weinen kannst, aber er ist ein souveräner Herrscher. Eiskalt. Ja, wir haben manche verdrehten Ansichten von Gott. Und wenn du das begriffen hast, mit welchen Augen der Liebe er dich im Blick hat, dass er nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er umkehre und lebe. Hesekiel 33, Vers 11. Im Alten Testament. Bete einmal darum und frage, Herr, zeige mir dein Herz. Und ihr kennt diese Geschichte von diesem Dienstmädchen, ein Wanderprediger, das war so vor hunderten von Jahren, kam immer regelmäßig in das Haus ihres Herrn und predigte das Wort Gottes. Dieses Dienstmädchen saß da drunter und sie sagte, ich empfinde einfach nichts. Ich kann mit Gott nichts beginnen, solange du auch hier predigst und kommst. Was soll ich denn da machen? Und er sagte, bete nur einen Satz. Ja, welchen? Herr, zeige mir mein Herz. Was hat sie dann getan? Diesen einen Satz, still in ihrer Kammer. Herr, zeige mir mein Herz. Was für eine verrückte Idee. Das betete sie und Gott schenkte ihr Sündenerkenntnis. Das ist ein Gnadenakt, wenn du in der Gegenwart Gottes erkennst, ich bin verloren, ich habe keine Zukunft und keine Hoffnung. In dieser Welt kann es sein, dass du dir vielleicht 2 Scheunen gebaut hast, übertragen 2 Cadillacs vielleicht vor der Tür hast. Oder was kostet 100.000 und mehr? Den neuen Porsche vielleicht, keine Ahnung. Und trotzdem bist du verloren, weil du irdisch gesinnt bist und nicht über das Ende deines letzten Atemzuges hinaus gedacht hast. Wer ist der kluge Knecht, der vorbereitet ist auf die Begegnung mit seinem Herrn, wenn er Rechenschaft abgeben muss, aber nicht im Sinne von hier mal anmarschiert und jetzt mal die Wahrheit auf den Tisch, sondern der sagt, ich habe dir so viel anvertraut. Ich habe dir so viel mitgeteilt. Und dieses Mädchen war so betroffen, als sie mit einem Mal ihr Herz vor Gott erkannte. Egoistisch, lieblos, neidisch, eifersüchtig, gemein, hinterhältig, dass sie vor Gott zerbrach und sagt, Herr, hilf, ich bin verloren. Der Wanderprediger kam irgendwann wieder und fragte, na, wie ist es dir ergangen? Und sie sagte, es ist schrecklich. Ich weiß, wer ich vor Gott bin. Ich kann keine Gnade vor Gott finden. Da sagte er, ich gebe dir jetzt ein neues Gebet mit auf den Weg. Ja, welches? Bete, Herr, zeige mir dein Herz. Das hat sie gemacht. Und der Heilige Geist offenbarte ihr die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Die Liebe Gottes, die im Wort Gottes bestätigt wird. Die Liebe Gottes, die sie erlebte in ihren Brüdern und ihren Schwestern, die sie mit einem Mal, ja, wie man sagen, überschütteten mit Freude und mit Liebe. Und sie merkte, das ist mein Gott. Und das hoffe ich, von Gott geführt, anders als wir dachten. Ihr Lieben, ich denke da so an Josef, nicht jetzt den Mann Marias, den wollen wir in Ehren halten. Also was der geleistet hat, ne? Das können wir in der Weihnachtsgeschichte lesen. Ich denke an den Josef, einer der 12 Söhne Jakobs. Dieser Josef mit einem schönen Kleid, Gewand ausgestattet von seinem Vater. Gehasst, ungeliebt, verraten, verkauft an Potiphas Haus. Und alles, was er tat, Halleluja, geht dir das auch so? Gott war mit ihm. Was du anfäst, wird zu Gold. Jeden Ratschlag, den du gibst, der ist tausende von Euro wert. Gott war mit ihm, steht da, tatsächlich. Und Potiphar hat das schnell erkannt und hat ihn über sein ganzes Haus gesetzt. Und er konnte sagen, oh, ich habe zwar die A-Karte gezogen, aber Gott, mein Gott und ich, wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Von ihm mich zu trennen, das fällt mir so schwer, ist ein Schlager, steht nicht in der Bibel. Aber so ist es. Und er erlebte die Güte Gottes. Und dann könnte man sagen, und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Ihr Lieben, dann unterschlagen wir etwas. Von Gott geführt, Josef, du von Gott geführt? Ja, mein Gott ist an meiner Seite. Ha, du hast nicht mit der Frau Potiphas gerechnet. Dieses verrufene Luder hat es doch dann versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Da ging es nicht um Stimmung und um Meinung und gegen den Herrn zu hetzen. Sie wollte etwas mehr. Sie hat ihn zum Ehebruch aufgefordert. Und Josef floh vor ihr. Und sie hatte eine Geschichte, eine Ausrede, ihr könnt es nachlesen oder vielleicht in der Kinderstunde schon gehört, es ist einfach herzergreifend. Josef wanderte für die falsche Beschuldigung in den Knast. Jahrelang. Von Gott geführt, anders als wir dachten? Sagst du dann noch, ja, Amen, mein Erlöser lebt? Ihn lasse ich nicht. Soll ich Hiob zitieren? Kann ich genauso. Schrecklich, was dieser Mann erleiden musste. Von Gott geführt, glaubte er sich, diente Gott von ganzem Herzen und kriegte eine Schelle nach der anderen. Es waren schreckliche Situationen. Du kannst in deinem eigenen Leben nachdenken, vielleicht, wo du auch anfängst. Gott, bist du denn wirklich ein Gott der Liebe? Als ich anfing, ein paar Meter weiter, ist ja hier die Arbeitsagentur, war das wie von Gott geführt, mein Traumberuf, mein zweiter Beruf. Ich war unter 40 mit auserwählt, die Ausbildung machen zu dürfen. Ich erlebte einfach, ich habe jetzt genau das Richtige gefunden. Wenn da nicht die fiesen Kollegen wären, die irgendwo dann dem Chef erzählten, wir müssen Herrn Ulrich helfen, damit er da besser reinkommt. Er macht sehr lange Gespräche. Er nimmt sich zu viel Zeit für die Menschen. Die Flure sind voll, die müssen noch abgefertigt werden. Und das endete dann mit einer miesen Beurteilung. Darüber spreche ich nicht gerne in der Öffentlichkeit, aber ich kann es tun, weil es mir so ähnlich wie Josef erging, Gott war mit mir. Ich habe dann erlebt, wie über Umwege, berufliche Umwege, ich an anderen vorbeiziehen durfte, eigentlich aufgenötigt, bis ich schließlich hier in der Agentur in Hameln meinen Traumberuf ausüben durfte, 28 Jahre. Da habe ich gemerkt, oh, im Nachhinein, Herr, entschuldige, ich habe da Zeta und Mordio geschrien, was ist das? Das war doch mein Wunschberuf und jetzt haben sie mir da so ein reingewirkt, damit kann ich mich nirgends mehr sehen lassen. Und man sagt, alter Freund, bleib mal ganz cool. Ich habe meine Leute, die sich für dich einsetzen. Und genau so war es. Und ich erlebte, wie Gott segnete. Ich kann an meinen Vater denken, der mit Parkinson dann über 70 Witwer wurde. Und wir haben gefragt, Vati, was machen wir mit dir? Willst du nicht zu uns ziehen? Bist du bereit, dich an unserem Haus zu beteiligen? Ja, sagt er, wenn du eins hast, es wurde immer enger bei uns zu Hause. Wir wohnen in einer Mietwohnung und wir haben uns gefreut, 90 Quadratmeter für zwei Personen. Na gut, dann kam noch ein Kind, dann kam noch ein Kind. Naja, und dann ging das ja, ihr wisst es, nee, da erzählen wir jetzt nicht weiter, wir haben noch eine ganze Reihe. Also, es wurde immer enger in unserer Wohnung und die Vermieter und die Besitzer, die neuen Besitzer wurden immer schrecklicher. Da habe ich gedacht, Gott, das kann nicht sein. Wie kann ich ihr Herz gewinnen, dass sie wieder umschwenken? Ich sage zu meiner Frau Uschi, back einen Erdbeerkuchen. Dann war das am Sonntag. Aber Erdbeerkuchen ohne Sahne, mal ganz ehrlich. Da muss Sahne da sein. Ich bin losgefahren ins Café Korthaus und habe Sahne aus dem Kaffee geholt. Wir haben geklingelt und die Familie Wolf hieß sie. Der Name ist Verheißung. Machte uns auf. Was wollen Sie denn hier? Und wir haben sie freundlich angelacht. Wir möchten einfach mal reden über unser Mietverhältnis und die Beziehung, die wir so haben. Kommen Sie rein. Und dann war es so eine Zeit, ein kurzer Moment, etwas besser, aber der Druck wurde so groß, dass ich händeringend eine neue Unterkunft suchte. Mit meinem Vater war das geklärt und wir suchten händeringend ein Haus. Wir fanden keins. Ich sage eines Tages mit Jochen Rönsch im Gebet, ich sage, Jochen, ich finde keine passende Unterkunft. Was mache ich denn da bloß verkehrt? Ich bete. Und er sagte, du machst einen Fehler. Ich sage, Jochen, sag es. Was ist es? Du musst nicht suchen. Gott sucht für dich. Ich war innerlich so empört. Ich hatte jeden Tag alle Prospekte, alle Zeitungen mit Hausangeboten, jeden Tag mit zur Arbeit genommen, damit ich sofort als Erster anrufen konnte. Hier ist Herr Ulrich, ich bin interessiert, ich möchte gerne das Objekt besichtigen, damit mir ja nichts durch die Lappen geht. Ich habe alles rausgeschmissen, trotzig wie ein Kind und habe gesagt, Herr, dann mach du das mal bitte. Mein Vater Parkinson wackelt in der Wohnung umher. Unser Haus, du weißt wie es ist, es wird immer enger. Nachwuchs, Kinder, ein Segen Gottes, ja, Dankeschön, aber nicht in dieser Wohnung. Verstehst du, so reagieren wir manchmal mit Gott, ich bin so froh. Er sagt, ach, wenn Sie es doch begreifen könnten, ich stehe doch auf eurer Seite. Wenn ihr in Geduld einfach wartet, dass ich für euch etwas Gutes auswähle. Alles rausgeschmissen, da war mal gespannt. Das war am Wochenende, am Mittwoch rief ein Makler an und hatte scheinbar ein wunderbares Angebot. Ja, sagt Herr Ulrich, Sie sind ja bei uns registriert. Ich sage, wo? Ja, am Deister. Ich sage, ja, ich gucke es mir an. Wir fahren in den Deister, Besichtigungstermin. Die Asphaltstraße oben am Wald hörte auf. Es war nur noch ein Schotterweg. Wir fuhren weiter. Ich habe Eichenbäume gesehen, Buchen, Fuchsen in den Himmel. Und da hinten war so ein Haus im Wald. Und man machte das Fenster auf und guckte gegen riesigen Eichenstamm. Die Toilette oben im Obergeschoss war noch nicht mal festmontiert. Das kann man selber machen, das kostet nicht viel. Ich sage, nee, Herr, ich will das Haus nicht geschenkt haben. Das war nicht deine Führung. Ich habe mich artig bedankt. Ja, so viel Anstand haben wir Deutschen und haben uns verabschiedet. Und auf dem Rückweg sagte ich, Uschi, ich habe in der Zeitung immer gelesen, da gibt es ein Haus, 2x3 Zimmer. Es reicht ja nicht. 4 und 2 wäre ideal, 2 für meinen Vater und 4 für uns. Nein, 2x3 Zimmer, aber ich habe einen Termin mit dem Makler vorher schon abgesprochen. Ich sage, wir kommen vorbei um die Uhrzeit. Und auf dem Rückweg, wir halten an, er macht die Tür auf, Makler war auch da. Wir gehen die Treppe erstmal nach oben, sagt er, wir wollen mal nach oben schauen. Auf dem Weg zur Treppe drehe ich mich um und sage zu meiner Frau leise, damit der Preis nicht höher geht. Ich sage, Uschi, das ist das Haus. Wir gucken uns alles an. Es war alles fertig. Es war wie für uns vorbereitet. Sitzen auf dem Sofa. Ja, Herr Ulrich, das freut uns. Dann können wir den Vertrag unterschreiben. Ich sage, halt. Was ist denn jetzt los? Ich sage, es geht um den Preis. Der ist 15.000 Euro zu hoch. Das, was ich finanzieren kann. Ein Kind Gottes hat auch einen Verstand, richtig oder nicht? Er lebt nicht nur von Emotionen und Gefühlen, sondern Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, den wir mit einsetzen sollen. Und da wusste ich, wo meine Obergrenze war. Ansonsten hätte es mir die Sparkasse gesagt. Aber da wusste ich schon so ungefähr, was drin liegt. Darauf haben wir uns einigen können. Ein passender Preis für beide. Wir haben gekauft und mit einem Mal, ihr Lieben, hatten wir den Segen der Kinder Gottes in unserem Haus. Sie kamen, ich konnte fast nicht hinterherkommen, sie haben gearbeitet im Keller, am Dachboden, im Treppenhaus, es wurde geschraubt, es wurde erneuert, es wurde eingerichtet, tapeziert, Emil hieß der, Emil M., der hat die ganze Nacht unseren Wohnzimmerschrank zusammengebaut, morgens kamen wir und wer war das? Na, ich sagte, haben wir gemacht, ja, wir konnten nicht schlafen. Da war alles eingerichtet. Der hatte die Decken tapeziert, das konnte ich gar nicht. Es war Segen, die Fülle. Aber erstmal geschimpft wie ein Rohrspatz. Gott, was ist los? Wann antwortest du? Ja, von Gott geführt, anders als wir dachten. Und ich denke auch noch an einige andere. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Nur Jesus, Sohn Gottes, der wusste, was auf ihn zukam. Er ließ sich taufen im Jordan. Und dann steht da, er wurde vom Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Freunde, kennt ihr das manchmal? Ist das nun Gott oder ist das der Satan, der mich dahin führt? Was meint ihr bei Jesus? War das der Satan, der Geist des Satans, der in die Wüste geführt hat? Das steht da nicht, das könnt ihr nachlesen in Lukas 4, 1 bis 2, diese Versuchungsgeschichte. Nein, er sollte getestet werden. Und er widerstand. Und wir wissen auch, wie er widerstand, mit dem Wort Gottes. Und das ist wichtig, dass wir das Wort Gottes in uns tragen. Das Wort Gottes in uns lebendig wird zur richtigen Zeit, wenn so Versuchungen so um uns herum schleichen. Ich denke an Josef. Der sagte dann mit mal plötzlich, als die Potiphas Weib da so sagte, na komm zu mir, sagte, wie könnte ich so eine Sünde wider meinen Gott tun? Das war die Erziehung seines Vaters. Ihr lieben Eltern, man kann mit dem Finger immer drohen, das dürft ihr nicht und das dürft ihr nicht und das müsst ihr. Oder ihr seid ein Vorbild für eure Kinder. So kann man mit Gott gut leben, voller Vertrauen, weil du sein Herz kennst, weil du weißt, dass er es gut meint, auch wenn es über Umwege geht. Und so kam er erfolgreich aus der Versuchung heraus und er war gesalbt in der Kraft des Heiligen Geistes und wir können es dann nachlesen, wie er Zeichen und Wunder tat. In Nazareth und dort sprach er dann sogar auch noch in der Synagoge, der Geist des Herrn ist auf mir. Ach, das wünsche ich mir und euch auch. Darum, dass er mich gesalbt hat. Eine außergewöhnliche Befähigung hatte Jesus gehabt, um Gutes zu tun. Und in der Apostelgeschichte geht es dann weiter. Wir können einen nach dem anderen aufzählen. Philippus wurde von einem Engel angesprochen. Ja, meine Zeit, der war richtig in der Erweckung drin. Und dann sagt ein Engel, gehe auf die Straße, die gen Süden führt, die Wüste, gen Gaza, von Jerusalem hinab nach Gaza. Jetzt kommt dein Verstand. Kann ich sein. Satan weiche. Nein, er kannte das Reden Gottes und das ist wichtig, dass wir lernen, die Stimme Gottes zu unterscheiden von der Stimme des Widersachers. Abgleich mit dem Wort Gottes. Du wirst es wissen, wenn Gott dich beruft für eine ganz besondere Aufgabe und er macht sich auf den Weg und wer fährt ihn in die Quere, kommt ihn in die Quere, es ist der Kämmerer aus dem Morgenland. Er kann ihm das Evangelium eröffnen. Und ich frage mich wieder, Gott, da wo er war, in Samaria, da war er mitten in einer Evangelisation, hat Kranke geheilt, das kann man nachlesen, böse Geister ausgetrieben, da holt er ihn raus wegen einem Mann. Kennst du Gottes Herz? Nein. Andeutungsweise hier und da staune ich nur. Wegen eines Mannes, der Kämmerer aus dem Morgenland. Und er ließ sich taufen und fuhr fröhlich nach Hause. Und das war's. Wisst ihr, dass das höchstwahrscheinlich dann einer aus Äthiopien war, wo dann anschließend sich Hunderte und Tausende von Menschen für Gott entschieden und das Evangelium erfahren haben? Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Er hatte ja die Schriftrollen des Jesaja dabei. Ob er jetzt das ausgelegt hat und gesagt, da ist einer gekommen, Jesus, es wurde mir berichtet. Ich habe so viel Erstaunliches gehört. Glauben wir doch bitte an Jesus. Von Gott gesandt. Und Äthiopien wurde ein christliches, kann man fast sagen, ein christliches Volk, ein christliches Land. Wir haben so viele Erlebnisse. Wir können von Paulus berichten, komm herüber und hilf uns. Mazedonien kennt ihr auch. Macht sich auf den Weg und sagt, da sitzen nicht schon alle. Nicht nur hier so ein paar wie hier jetzt. Mehr, da müssen Hunderte sein, denn Gott hat gesagt, komm nach Mazedonien, hilf uns, ein Gesicht. Und er trifft auf ein paar Frauen, die sich am Fluss getroffen haben. Das war's. Eine Lydia war dabei, der tat daher das Herz auf und dann ging's richtig zur Sache. Spannend nachzulesen, ich gebe euch nur die Bibelstelle, wer Lust hat, kann dann mal von Paulus lesen, Apostelgeschichte 16. Da ging's richtig zur Sache und zwar von Gott geführt, aber anders als er dachte. Er landete auch im Knast mit Schlägen, wurde geprügelt, hatte Schiffbruch erlitten, mehr als dreimal. Er hatte also so schreckliche Erlebnisse in seinem Leben und er verkündigte weiterhin die Liebe Gottes. Ihr Lieben, und das können wir manchmal auch in unserem Leben nicht übereint kriegen. Versteht ihr, das ist nicht deckungsgleich. Wir sehen rein die menschliche Perspektive und die ist von deiner Geburt bis zum Sarg, wo du dann zum Grab gerollt wirst. Beerdigung jetzt gerade gehabt, deshalb kann ich das so sagen, wo man sagt, das war es dann. Ich sage, nein, das war es nicht, das war nur das Vorzimmer, das Wartezimmer, wo Gott sagt, so jetzt komm doch bitte in mein Reich. Und wenn du das siehst und sagst, ich achte die Leiden dieser Zeit für gering im Verhältnis zu dem, was uns erwartet. Und da kommen gleich die Kritiker und sagen, ha, billiger Jenseitstrost. Damit versucht man, die Leute einzukassieren. Und da fängt der Glaube an. Glaubst du dem, dass Gott seinen Sohn gesandt hat? Dass er ihn leiden ließ um deinet und um meinetwillen? Glaubst du das? Und dann glaubst du auch, dass das alles ein Märchen war? Dann bist du falsch gewickelt. Dann machst du Gott zum Lügner, der gesagt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das bedeutet, wenn du Ja sagst und betest wie das Dienstmädchen, vielleicht, Herr, zeige mir mein Herz, voller Unglauben, voller Skepsis, voller Zweifel, voller Anklage und Vorwürfe, zeige mir mein Herz, dass du durch die Gnade Gottes vor Gott auf die Knie fällst und sagst, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und erlebst die Annahme, die Wertschätzung Gottes, dass er bereit war, alles für dich einzusetzen. Und du sagst vielleicht, ja, von Gott geführt, aber anders als ich dachte. Ich dachte, ich komme in ein Schlaraffenland. Immer nur, Herr, gib mir dies, Herr, gib mir das. Und dann noch obendrauf, bitte Sahne nicht vergessen. So denken wir. Und Gott hat Wege voller Liebe für uns. Und darum ist es wichtig, der Stimme unseres Gottes zu gehorchen. Und wir erleben, ob es ein Engel ist, eher seltener, denke ich mal. Ob es eine Vision ist, auch nicht so sehr oft, wie ich mitbekomme. Oder eben öfter schon mal, es das Wort des Herrn geschah. Und Menschen werden vom Wort Gottes direkt erreicht. Und sie sagen, es hat mich bewegt, es hat mich getroffen. Wann machen wir uns auf den Weg für Gott? Das ist eben die Frage, wenn ich an jetzt den Philippus denke. Er hörte Gottes Stimme und stand auf und ging und machte sich auf den Weg. Ich denke an Petrus, der so entspannt auf sein Mittagessen wartete und dann sah er dieses Tuch aus dem Himmel kommen und oh, mir schlecht, oh, was, das soll ich essen? Könnt ihr euch erinnern? Und das Ganze dreimal, reicht nicht einmal? Dreimal. Und der Wahrsager sagt, das kann doch nicht sein. Habe ich einen falschen Gott? Nein, das kann nicht sein. Aber Gott will mir was damit sagen. Aber was? Ding dong. Da standen sie unten vor der Tür. Die Heiden. Die Stimme sagte, gehe mit ihnen. Mit Heiden habe ich nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du manches sagst, oh, lass mich in Ruhe mit Sintis, lass mich in Ruhe mit Alkoholkranken, lass mich in Ruhe mit Drogenabhängigen. Und ich erlebe bei uns in der Gemeinde, sie gehen in die Passerelle, sie gehen in den Untergrund und suchen Menschen zu finden, weil die Liebe Gottes das Verlorene sucht, nicht das Selbstgerechte. Und wenn du so ein Herz voller Liebe hast für deine Nächsten, was machst du dann? Du wirst ein Priester Gottes. Du stehst segnend dort, anbetend, preisend, lobend. Nach, ich denke, es ist im Petrusbrief geschrieben, 1. Petrus 2, Vers 9. Und das soll dann auch schon das Schlusswort sein. Dann könnt ihr euch wieder aufrichten und sagen, das haben wir auch wieder hinter uns gebracht. Nein, achtet darauf, eure Bestimmung, die gebe ich euch mit auf den Weg. Und dann wird es nicht langweilig. Ihr, Petrus, sagt das zu denen, nicht den Juden, sondern den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien und so weiter. Und man kann auch Amen sagen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Königliches Priestertum. Bist du dir als Königskind deiner Würde bewusst? Nochmal ganz ehrlich, habt ihr denn nicht gesehen jetzt den Tod der Queen? Ein Pomp, ne, ist richtig. Gold und Schmuck und Musik und Blumen und Würdenträger. Für eine menschliche Person, ja, immerhin, sie hat lange vorgestanden als Königin von England. Ein Königskind. Ich weiß nicht, ob du dich da richtig wohlfühlst, aber dass du dir deiner Würde bewusst bist. Du bist nicht vom Grabbeltisch. Ach, dann nehmen wir auch noch mit. Kann ich mitnehmen. Irgendwo finde ich eine Verwendung für. Kann ich erstmal in den Keller stellen. Du bist von Gott erwählt als Königskind. Und ein Königskind hat auch Machtbefugnisse. Das erste Machtbefugnis, das hat der südafrikanische Präsident erzählt, Mbeki, in einer Vorstandssitzung. Nein, was waren das? Minister saßen alle um seinen Tisch. Die Tür geht auf. Sein Sohn kommt raus aus der Tür und läuft auf seinen Papa zu. Präsident von Südafrika, rutscht auf seinen Schoß, nimmt ihn in den Arm, sagt, Papa, ich habe einen Wunsch. Und die Minister starten alle, das ist ja Stilbruch. Und sagte mein Sohn, was hast du auf dem Herzen? Der Präsident von Südafrika. Hast du den Präsident von Südafrika als seinem Herrn? Nein, ich habe Gott. Der Herr ist über alle Könige als meinen Herrn. Darfst du zu ihm kommen bei Tag und bei Nacht? Darfst du ihn aufsuchen und sagen, Papa, ich habe ein Problem. Und er wird dir Antworten geben. Und er wird sagen, du bist so gut, Gott, danke dafür, dass ihr seid Könige, heißt es dazu berufen, dass ihr das heilige Volk, königliches Priestertum und ein Priester, ich habe es auf drei einzelne Abschnitte reduziert, nämlich ein Priester ist ja dazu da, denke ich, in erster Linie, um zu Gott zu loben. Gott zu loben. Na mal so spontan, morgens, du machst die Augen auf, was ist das Erste? Was macht der Krieg? Russland, Ukraine, Moment, Nachrichten mal gucken, ist die Atombombe schon gefallen? Oder sagst du, Herr, ich danke dir für diese neue Chance heute. Ich bin gespannt, was du mir über den Weg führst. Ich lobe dich und ich preise dich, dass du mein Herr und mein Gott bist. Gott zu loben, das Erste. Zweitens, zu segnen. Alle, die dir quer im Magen liegen, oh, da hatte ich ja so, oh, da könnt ihr, dass du sie segnest, sag, Herr, ich befehle sie dir an. Ob es die Kinder sind, ob es die Eltern sind, ob es die Geschwister, die Verwandten sind, die Nachbarn sind, egal, dass du segnest im Namen Gottes. Und in der unsichtbaren Welt, was du nicht siehst, wird sich etwas tun zum Lob Gottes. Und drittens ist es die Fürbitte. Königliche Priesterschaft, das ist deine Berufung. Nicht Zuhörer allein, richtig? Steht da in der Bibel. Sondern Täter des Wortes, dass er sagt, heute nehmen wir uns Zeit, ganz besonders die Ehepaare. Haben wir hier welche? Dass wenn sie beide, ja, gottesfürchtig sind und Gott lieben, dass sie einfach ihre Hände falten. Wie mich dieses junge Mädchen, 13 war sie, im Nichtschwimmer fragte: Bist du 60? Ich sage, nein. Ich sage, so viel noch dazu. Ich muss sagen, das war eine Fördergruppe aus, aus dem Förderbereich. Ich sage, noch so viel dazu. 61, 62, 63, 64, 65. Sie kam auf 70. Ich sage, ja, und noch eins obendrauf. Und irgendwie fragte sie, bist du verheiratet? Ich sage, ja. Und wie lange? Ich sage, schon ganz lange. Weißt du warum? Weil wir jeden Tag das machen. Da sagte sie, habt ihr Sex? Ich sage, Sex haben wir auch. Aber das heißt, wir beten zusammen. Und wenn du katholisch bist, dann betest du so. Ich sage, das, weil wir Gott einbeziehen in unser Leben. Darum sind wir so lange zusammen und darum haben wir auch 6 Kinder. Das finde ich toll. Das war Evangelium in Kurzform. Was kannst du mit als Segensträger auf den Weg geben? So wie du lebst, predigst du. Und jetzt kommt es ohne Worte, sondern durch dein Verhalten. Entweder wie Josef, dass du geradlinig deinen Weg gehst. Oder wie Philippus, dass du fröhlich einem einzigen das Evangelium bezeugst und sagst, das war's, Herr. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor meinem Heiland stehen? Fiel mir manchmal ein, ich sage, Herr, was kann ich für Frucht für dich bringen? Mager, ne? So menschlich. Aber überlass das Gott. Lebe du in der Beziehung mit Gott. Danke ihm, segne du und tritt in Fürbitte ein für Menschen, die ihn nicht kennen. Und dann bist du genau in seinem Fahrwasser. Er vorweg und du folgst ihm aufs Nächste. Und der Herr segne dich darin. Amen. Herr, wir dürfen dir danken, dass du ein gnädiger Gott bist, dass wir die Freiheit haben, auch hier in Hameln das Evangelium zu verkündigen, an Orten, die du uns zeigen möchtest. Ich danke dir, dass es sogar in der Jugendanstalt in Hameln verkündigt wird, Sonntag für Sonntag. Für die Pastoren, Herr, und ich darf dich bitten, dass du sie segnest und salbst mit Kraft aus der Höhe, dass sie den jungen Einsitzenden die frohmachende und freimachende Botschaft des Evangeliums bringst. Es liegt mir auf dem Herzen, dass von dort her Segensträger ausgehen in die ganze Welt. Du bist der Gott, der Wunder tut. Herr, und wir können jetzt die einzelnen Bezirke von Hameln auflisten, wo sie sich aufhalten, wo sie sich tummeln. Danke, und du brauchst uns, die Gesandten Gottes, die Königskinder. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir mit Gebet beginnen und dass wir sie gedanklich in der Fürbitte mit aufnehmen und vor deinen Thron tragen. Und du wirst Menschen, Brüder, Schwestern beauftragen, befähigen, ja, diesen besonderen Personengruppen zu dienen. Und danke für diese Gemeinde, dass auch hier Offenheit ist, dass sie hier willkommen sind. Und dass, Herr, weil du präsent bist, weil du gegenwärtig bist, Menschenherzen verändert werden und nicht nur die Herzen allein, sondern auch, Herr, sie Heilung erfahren an Körper und Seele. Das ist unser Dienst für dich und da möchtest du uns den Rücken stärken, ganz besonders den Verantwortlichen dieser Gemeinde. Amen.